Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Bernhard Hanski und Sie hören Parlando, der Operntalk. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie hatten alle ein wunderbares Weihnachtsfest, auch unter diesen bekannten Einschränkungen, haben viele gegessen, sind mit viel Zuversicht und Freude in das neue Jahr gestartet. Es kann nur schöner werden. In dem Sinne möchte ich mich auch ganz persönlich bei Ihnen bedanken für das liebe Feedback zu dem neuen, doch recht neuen Podcast von mir. Ja, was als Idee anfängt im Kopf, wird dann Wirklichkeit und freut einen natürlich umso mehr, wenn es da draußen noch zahlreiche Opern-Nerds gibt, die Spaß daran haben. Und ich kann nur so viel versprechen, der Podcast geht natürlich weiter und es warten ein paar wirklich spannende Gäste auf Sie. Ich verrate natürlich noch nicht zu viel, aber ich freue mich auf die ganzen tollen Gespräche, die noch folgen werden. Und heute im neuen Jahr geht es weiter mit einem ganz lieben Kollegen von mir, einem Tenor, Matthias Klink, den ich schon kennengelernt habe 2015, als er in Lyon gesungen hat und mit dem ich jetzt selber, quasi auf der Bühne stehen durfte in der Hamburger Fledermaus. Bisher haben wir es leider nicht geschafft, sie auf die Bühne zu bringen vor Publikum. Wir sind immerhin bis zu einer internen Voraufführung gekommen. Und ich freue mich umso mehr, dass sich mein lieber Kollege Matthias die Zeit genommen hat, zwischen den wirklich anstrengenden Proben mit mir noch ein bisschen zu plaudern und über seinen Weg und seine Karriere zu berichten. In dem Sinne gleiten wir hinüber in das Interview und streifen dabei gleich meinen lieben Matthias singenderweise mit dem Schubert-Lied Nacht und Träume. Viel Spaß! Ich begrüße herzlich meinen lieben Kollegen, mal wieder ein Kammersänger, den Preisträger des Faust-Theaterpreises und Sänger des Jahres 2017, den Tenor, E-Gitarristen und Bühnenkünstler Matthias Klink.
Hallo.
Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich.
Sehr gerne.
Ja, ich habe es gesagt, wir sind gerade mitten in den Proben zur Fledermaus hier an der Hamburgischen Staatsoper. Wir sind fleißig dabei, wissen noch nicht ganz mit welchem Ziel, aber das soll uns nicht stören. Deine wievielte Fledermaus ist das?
Ich habe das nicht so... Ja, okay, stimmt. Ich habe es schon öfter gemacht, weil ich ja Alfred vorher gemacht habe. Aber im Grunde ist es, glaube ich, erst meine fünfte Produktion.
Ja. Fünfte doch erst, ja.
Und erst die zweite als Eisenstein.
Tatsächlich, der ist doch noch relativ frisch.
Ja, es ist ein paar Jahre her, der erste in Stuttgart, aber dann kam es eben in Stuttgart immer mal wieder, und aber noch nicht außerhalb des Mutterhauses sozusagen.
Du gehörst wirklich zu den vielseitigsten Kollegen, die ich kenne, weil du bist gefühlt in jedem Genre zu Hause. Oper, Operette, Lied, Tonfilmschlager, Jazz. Gibt es Grenzen für dich?
Nee. Eigentlich nicht. Nee, ich wüsste nicht, warum man sich Grenzen setzen sollte, weil wir ja, und das ist ja was ganz Wunderbares, wir haben diese universelle Kunstform, die so viel ausdrücken kann, die so viele Facetten hat. Und das deswegen, glaube ich, darf man von vornherein überhaupt gar nicht über Grenzen nachdenken. Natürlich gibt es Grenzen. Es gibt Grenzen, dass ich, keine Ahnung, schon vor 12 Jahren hat mein damaliger GMD, der Herr Honeck in Stuttgart, gemeint, ob ich nicht mit ihm Parsifal machen möchte. Und da gab's dann später eine Neuproduktion und ich habe gleich gesagt, nee, das ist jetzt nicht die längste Partie der Welt, wie wir alle wissen. Es ist auch rein von den Tönen her nicht unbedingt die schwierigste Wagner-Partie, aber es liegt tief und du hast eben ein anderes Wagner-Orchester wie bei einem fliegenden Holländer. Das Absolut. Ist halt so. Es ist ein Schiff, ja. Also sowas ist mir natürlich untergekommen und da habe ich mir Grenzen gesetzt. Genremäßig bin ich einfach der Meinung, singen ist singen, ja. Und natürlich passt sich die Stimme an, je nachdem, was sie zu tun hat, ja, was die Aufgabe ist. Aber ich versuche immer einfach mit dieser möglichst offenporigen Haltung an jedes neue Projekt ranzugehen.
Du hast dich auch innerhalb der Oper in den Jahrzehnten, die du auf der Bühne stehst, immer weiter entwickelt, ganz konsequent. Mhm. Angefangen sicherlich als Spieltenor, dann große Zeit als lyrischer Tenor, hast mit dem Herodes dann auch die ersten Annäherungen ins Charakterfach gemacht, kleine Ausflüge ins Heldische. Also du lässt dich da auch nach wie vor, glaube ich, ungern festlegen, oder? Du springst da auch noch so ein bisschen hin und her.
Ja, ja, sehr gerne. Also erstens hältst du auch flexibel, das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich immer wieder hinterfragen muss. Ich muss auch hinterfragen, wie kann meine Stimme das leisten, was sie in der jeweiligen Partie zu leisten hat? Und das bringt natürlich mit sich, dass man rein vom technischen, von der technischen, stimmtechnischen Herangehensweise unglaublich wach bleiben muss, ja, weil man sich nie auf eine Richtung einfährt, auf eine Spur, ja, einlässt. Und ich denke auch, davon abgesehen, in jeder heldischeren Partie steckt auch unglaublich viel Lyrik. Ja? Und ich denke auch, ich weiß nicht, wenn man in die ganz Großen geht, der keine Ahnung, wie Lauritz Melchior, wenn ich den höre heute, der hatte diese wahnsinnig baritonale, große Stimme, aber im Grunde für mich, wenn ich ihm zuhöre, denke ich, mein Gott, der singt ja nur lyrisch. Also nur, in Anführungsstrichen. Ja. Und das macht es so schön. Ja? Ja? Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Blick, wenn man die Ausflüge macht. Ja? Da sich immer wieder zu korrigieren und natürlich zu balancieren.
Also die Fächer beeinflussen sich auch gegenseitig positiv.
Ja, also ich muss sagen, also ich habe schon wirklich verrückte Sachen gemacht, wenn ich dran denke. Ich hatte Reigen von Bosmans in Stuttgart gemacht, modern, ein paar Jahre alt, aber natürlich typisch eine moderne Textur von den Gesangslinien und so weiter. Und dann hatten wir Back-to-Back Kovanschina. Mussorgsky nebendran, wo ich zwischen zwei wahnwitzigen Russen, die mich zugeföhnt haben, jeden Abend, musste ich mich da jeden Abend behaupten, in einer ganz anderen technischen Art, körperlichen Art vor allem auch, ja, die Stimme zu benutzen, ja. Und sowas geht an die Grenze, klar, und da ist man dann froh, und das waren, glaube ich, 7 Vorstellungen, mehr oder weniger hintereinander, ja, vielleicht mal einen Tag frei. Also da haben sie mir ein kleines Ei gelegt damals von der Dispo, aber ich habe es dann eben angenommen und es ging, aber es ist natürlich nicht zu empfehlen, dauerhaft, das ist mal ganz klar. Also man muss auch wissen, wenn man so etwas tut, dass man immer wieder Pausen hat, wo man sagt, okay, jetzt singe ich nur ein Schubert-Lied, ja, nur, ja, ja. Im Grunde. Jetzt singe ich endlich mal wieder ein Schubert-Lied, um meine Stimme einfach vielleicht ein bisschen anders zu tätigen.
Aber da zeigt sich schon auch, was das gelernte Rüstzeug wert ist.
Ja. Natürlich, also das ist klar. Ich sage auch immer zu Studenten, wenn ich mal mit welchen zusammenarbeite, das Wichtigste ist, ihr müsst gesund singen. Ja. Wenn ihr anfangt am Theater, ihr könnt die tollste Stimme haben oder vielleicht auch nicht so toll, aber das Wichtigste ist, es muss gesund sein. Ihr müsst euch erholen können, auch mit dem Singen. Ja? Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Gigli kennst, so kolportiert.
Erzähl mal.
Dass er wohl, er hat sich wohl nie eingesungen von der Vorstellung, aber hinterher hat er sich ausgesungen. Also er hat hinterher Vokalisen gemacht.
Ja.
Und da muss ich oft dran denken, weil ich bin auch, je nachdem, ich meine, das kennst du auch, wenn man so drin ist und so, dann macht man morgens zweimal, summt man irgendwie ein bisschen rum und dann ist die Stimme da, so ist es eben, ja, wenn man voll fit ist und wenn es ein schöner Probenablauf ist, wenn man halt so drin ist, ja. Und da habe ich sehr oft daran gedacht und mach dann auch sehr bewusst hinterher einfach Stimmübungen für die Leichtigkeit, Übergangsübungen, die dann aus dem Mezza di Voce kommen und so weiter und so fort. Einfach Dinge, wo ich spüre, ja, es ist noch flexibel.
Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Mir ist das auch schon begegnet. Ich meine, wir müssen uns vergleichen mit Leistungssportlern und wenn die gerade einen Wettkampf absolviert haben oder einen Sprint gerannt sind, die Muskeln können nicht von 100% plötzlich wieder auf Null fahren. Da musst du auch ein bisschen nacharbeiten, dass die gesund wieder runterkommen.
Ja, oder denk an unsere Balletttänzer hier und Tänzerinnen. Die sind natürlich, also es sind auch typisches Ballettding, die sind ja nur mit ihrem Körper beschäftigt, aber das sind wir ja auch.
Eben.
Ja?
Eben.
Und zwar ganzheitlich. Nicht nur die zwei Stimmbanderln und so ein bisschen, ein paar Muskeln, die da mitwirken, ein bisschen Zwerchfell, ein bisschen da, sondern es ist verdammt nochmal der ganze Körper.
Ja. Ja, das unterschätzt man immer.
Ja, und ich sage immer, wenn ich gut gesungen habe, wenn ich richtig gut gesungen habe, dann tun mir meistens nur die Beine weh.
Ja.
Weil einfach, wenn man auch, und das ist auch etwas, was ich unglaublich spannend finde an unserer Arbeit, dieses auf der Bühne stehen, ja, diese Kraft, die sich entwickeln kann aus dieser Verbindung. Es ist so enorm wichtig, ja.
Und ich weiß, dass dir das so besonders wichtig ist, weil das habe ich jetzt auch im Probenprozess beobachtet. Du probierst unheimlich gerne. Du bist auch jemand, der immer hinterfragt, der wirklich auch nichts dem Zufall hinterlassen möchte.
Ja.
Also die Arbeit endet für dich nicht.
Ja.
Das geht irgendwie immer weiter. Das beschäftigt dich.
Ja.
Du kamst auch zu mir und was können wir besser machen im Duett und sei es nur eine Geste. Ich finde das total bewundernswert.
Ich glaube, das war schon immer da, einfach natürlich eine gewisse Besessenheit, aber das hat sich natürlich intensiviert, auch natürlich mit den Rollen und auch mit, sage ich mal, mit der gestalterischen Freiheit, die Rollen bieten, die ich jetzt mache. Ja, als Tamino oder Belmonte hast du andere, also es ist viel schwieriger, ja, sich auch körperlich so zu befreien, wie ich das jetzt darf mit den Sachen, die ich mache, ja, und da wurde eigentlich dieses Bewusstsein dafür auch immer weiter geweckt. Und dann mit dem Wecken des Bewusstseins kommt natürlich auch die Suche danach einher. Ja, und das eine bedingt das andere. Und insofern finde ich wirklich den Probenprozess, so anstrengend es sein kann, ja, das wissen wir, je nachdem auch mit wem man es zu tun hat. Aber der Probenprozess ist für mich fast was Heiliges. Ja, also das ist für mich eigentlich letztendlich auf eine Art viel wichtiger als dann die Aufführung.
Ja.
Daraus resultiert natürlich die Aufführung, klar.
Die Stadt Stuttgart spielt in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle.
Mhm.
Nicht nur, dass du gebürtig aus Stuttgart, genauer gesagt aus Waiblingen kommst, bin ich da richtig informiert?
Ich bin in Waiblingen geboren, aber in Fellbach-Schmieden aufgewachsen.
So ist es.
Falls ein Fellbach-Schmiedener mal bei dir reinguckt in deinem Podcast, ist es sehr wichtig.
Dann haben wir das jetzt erwähnt.
Sonst gibt es Drohbriefe.
Ja, ich verstehe. Ne? Das soll alles seine Richtigkeit haben. Aber ich fand ja auch sehr amüsant, dass zum Beispiel auf der Homepage der Met Opera in deinem Lebenslauf tatsächlich steht Geburtsort Waiblingen. Also ich weiß nicht, inwiefern das für die Amerikaner ein Begriff ist, aber ich fand das sehr charmant, dass da eben nicht Stuttgart stand, sondern Waiblingen.
Das ist das Kleinbürgerliche.
Es ist nicht nur deine Heimat, sondern immer wieder und nun auch zum zweiten Mal ganz offiziell dein künstlerisches Zuhause.
Mhm.
Du warst von 2006 bis 2010 dort im Ensemble und jetzt wieder seit 2014.
Mhm.
War das eine Entscheidung rein künstlerischer Natur oder ist es doch eine Heimatverbundenheit?
Naja, ich würde sagen beides. Die erste Phase, damals in der Pullman-Zeit, das hat sich so ergeben, aber da habe ich mich gar nicht so gefühlt, weil da die Planung auch immer sehr spät war und da habe ich halt das gemacht, was noch ging so. Für die 2014er Zeit, also es begann ein bisschen früher die Idee, da auch wieder bei der neuen Intendanz von Josi Wieler und von der Eva Kleinitz bei den beiden nachzuhaken. Es gab auch ein familiäres Schicksalsschlag, der mich einfach sehr beschäftigt hat und ich war Anfang 40, war auch so eine Zeit, wo ich dachte, Mensch, will ich das jetzt weiter so machen? Will ich weiter mit dieser, auch mit dem Reiseaufwand und diesem ständig unterwegs sein? Zweites Kind war da, auch sehr wichtig. Nochmal etwas, was mich natürlich, was unsere Situation, unsere Lebenssituation natürlich verändert hatte. Und daraus kam eigentlich der Wunsch zu sagen, Mensch, ich frage jetzt mal bei Eva und Jossi an, findet ihr eine Form für mich? Ich mache 20 Abende bei euch, aber holt mich doch da irgendwie ins Ensemble. Und ich habe auch bei denen dann als Gast, bevor das soweit war, zweimal gesungen, dann Nation de Faust und eine Uraufführung von Marc-André, Wunderzeichen. Und die haben sich eigentlich im Grunde nur gefreut über den Vorschlag und seither bin ich dort. Und ich denke, ich habe auch das Gefühl, dass das so bleiben wird, bis ich irgendwann mal in Rente gehe. Es ist ja jetzt schon wieder die nächste Intendanz da mit dem Viktor Schoner und das ist einfach eine tolle Zusammenarbeit. Das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, Heimat zu haben. Und auch weg zu sein, daran bin ich auch gewöhnt. Also das merke ich auch, wenn ich zu viel dort mache, dann denke ich, dann
bekommst du den Reisekoller.
Genau, dann denke ich, jetzt ist dann gut. Ne? So, aber wenn ich das brauche, ich bin ja auch da ein bisschen konditioniert auf dieses Leben. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt entscheiden müsste, dann wäre mir es zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich eher sagen, das Ensemble zusammen sein ist mir wichtiger.
Ja, also bist auch gern mit denselben Kollegen regelmäßig auf der Bühne.
Ja, weil ich auch finde, es hat eine Qualität.
Ja.
Es hat absolut eine Qualität. Also es gibt auch, ich meine, das war zum Beispiel in der C-Line-Zeit ganz toll, wenn man dort als Gast dann in der Produktion war. Die haben wirklich mit Biegen und Brechen immer versucht, die Besetzungen zusammenzulassen. Das ist ja auch eine Form von Ensemblebildung sozusagen. Ja? Dass man einfach ständige Gäste hat. Das kann man machen. Aber was besonders toll ist, in einem reinen Ensemble-Dasein sozusagen, ist, dass man natürlich mit den gleichen Kollegen in unterschiedlichen Stücken ist. Und das hat einen besonderen Reiz. Ja? Natürlich gibt es Kollegen, die erkennst du in jedem Stück gleich. Ja? Das wissen wir. Aber es ist auch spannend, sich immer wieder gemeinsam mehr oder weniger auf neue Pfade zu gehen. Ja? Und also da bin ich einfach, da liebe ich das Teamplaying auch über alles, muss ich einfach sagen. Ja? Das, weil daraus entsteht etwas. Ja? Ich meine, was machen wir, wenn wir auf der Bühne sind? Wir versuchen im Grunde, natürlich versuchen wir eine Geschichte zu erzählen in erster Linie, ja, wir suchen, aber was wirklich der Reiz ist, ist diese Synergien zwischen uns zu spielen, Spannungsfelder aufzubauen, die nach draußen senden, ja, und das geht natürlich besser, wenn man keine Berührungsängste hat, logisch.
Ja. Und du empfindest das auch als Teamsport, das ist kein Einzelkämpfer.
Nein, natürlich ist es, wie soll ich sagen, in der betrieblichen Art und Weise ist es natürlich ein Einzelkämpfersport, ja, weil wir machen das jetzt gerade mit, wer ist denn von uns geschützt, hallo, ja, wir im Ensemble, wir haben Glück, ja. Aber die ganzen Freischaffenden, die so zu kämpfen haben jetzt, die uns wirklich teilweise total an die Existenz geht, das ist furchtbar und da sieht man, was wir für Einzelkämpfer sind, ja. Vielleicht kann man mit dem Ensemble sein, das so ein bisschen in eine Balance, in eine Relation bringen, ja, und das, ich glaube, es schadet niemand, ja, sich darauf einzulassen.
Wann hat der ganz junge Matthias Klink festgelegt, ich werde Sänger?
Ja, das ist meine immer wieder gern erzählte Geschichte. Ich war auf einem ganz normalen Gymnasium, wir waren der erste Musikleistungskurs am Gymnasium in Fellbach, also dem Hauptort, von dem ich groß geworden bin, da gab es schon diesen Musikzug schon lange, die waren also die Tollen. Und an unserem, am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmieden, wurde durch, weil es der Jahrgang hergab, weil unser Musiklehrer es unbedingt, der wollte endlich auch mal einen Musikleistungskurs leiten. Und so waren wir da der erste Leistungskurs. Und gleichzeitig, und das hat es sehr geweckt, weil ich das dann mit Gesang gemacht habe. Ja, es war auch der Anfang meines Gesangsunterrichtes. Ich habe vorher Geige gespielt und eben, wie schon erwähnt, irgendwann mal als Teenager zur Gitarre gegriffen. Und dann hatten wir eine unglaublich tolle Theater-AG, Theater am Gymnasium. Und dieser Leiter der Theater-AG war auch ein Musiklehrer, Herr Frank, Gustav Adolf Frank, der hat mich da also dann auch mitgenommen, hat gesagt, jetzt mach doch mal mit. Und dann hatten wir eine Produktion von Jesus Christ Superstar, ebenso auf unsere Möglichkeiten reduziert. Allerdings habe ich da hauptsächlich E-Gitarre in der Band gespielt. Wurde aber immer mal wieder rekrutiert für irgendwie so ein Oberpriester und sowas. Und durfte dann, das war die tolle Idee, den Superstar-Song singen und performen. Ja, der kommt ja eigentlich von Judas aus dem Jenseits, so als Kommentar zu, was da eigentlich abgeht mit Jesus. Und insofern konnte er das dramaturgisch dann auch irgendwie verpacken. Also ab da, ich war glaube ich 16 oder 16,5, 17, sowas in dem Dreh, ab da wusste ich, wie wenn man einen Schalter umlegt, ich werde Sänger, Opernsänger. Und ich hab immer gesungen, das ist es nicht. Meine Eltern sind mehr oder weniger in einem semiprofessionellen Chor, waren die 40, 50 Jahre lang im Süddeutschen Madrigalchor, haben immer bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen mitgesungen und so. Also die Musik war da, die Oper war da, klassische Musik war sehr stark in unserer Familie. Also einfach so eine Hausfamilie, Hausmusikfamilie eigentlich. Ja. Ja. Aber mit Jesus Christ Superstar wusste ich, und das hat mich niemand davon abbringen können.
Aber es ist ja dann doch eine ganz andere Richtung geworden. Also du hättest ja dann auch in die Musical-Ecke gehen können, aber das war dann irgendwann auch klar.
Da war dieses klassische Element war dann doch so stark. Eben womöglich durch meine Eltern weitergegeben. Ja, also ich weiß nur so als Teenager, ich bin natürlich von klein auf, wurde ich da hingeschleppt, H-Moll-Messen, wo ich eingeschlafen bin als 5-jähriger Zauber, meine erste Zauberflöte. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt und es war im Schlosstheater in Ludwigsburg.
Hast du tatsächlich Erinnerungen daran?
Ich kann erinnern, dass ich auf dem Schoß meiner Oma lag.
Ja.
Ja, das weiß ich noch. Ansonsten leidlich.
Ja.
Und ich, natürlich typisch als Teenager, findest du das komisch. Ich fand es immer so unnatürlich. Wie kann man so singen? Das ist so unnatürlich. Was ich heute übrigens auch oft wieder finde, ehrlich gesagt.
Ja, das kommt immer mal wieder vor. Ja. Gab es auch mal ganz andere Berufswünsche, so Plan B? Oder?
Nee.
War dann.
Ich wohl war auf irgendwie also heillos überzeugt davon, dass es klappt. Und mein Vater fand es gar nicht, weil er fand auch, ich habe nie gut Geige gespielt, wie soll ich dann überhaupt gut singen und so. Ja. Und also hat mir das auch nicht vorenthalten, wie er das findet. Also ich hatte aber immer dann auf anderer Seite einen Onkel von mir, der in Amerika lebt, seit Ende der 60er Jahre, der ein Kirchenmusiker von Haus aus, hat aber auch Gesang natürlich studiert als Zweitfach, hat auch Gesang unterrichtet lange. Der hat mich wahnsinnig unterstützt. Wie gesagt, diese Lehrer irgendwie, die waren, und meine Gesangslehrerin auch, meine erste, auch mehr oder weniger aus der weiteren Verwandtschaft, die war auch irgendwie, hat da nie irgendwie Zweifel gehegt. Ja? Dann bin ich während des Zivildienstes zum Professor, ein Bekannter von meiner Gesangslehrerin, Professor Reis, der in Freiburg lange unterrichtet hat. Zu dem bin ich dann immer privat nach Baden-Baden. Und der war irgendwie auch, dachte, ja, jetzt machst du Aufnahmeprüfung. Also die waren immer irgendwie überzeugt, dass das klappt.
Ja. Und dann gab es das Studium in Stuttgart auch.
In Stuttgart, ja. Die Freiburger wollten mich nicht. Habe ich eben noch in Stuttgart mich auch angemeldet gehabt, lag ja nahe und da haben sie mich dann genommen. Ja.
Da hast du dann studiert bei der Luisa Bozabalian.
Bozabalian, genau.
Das ist ja hier auch mit Hamburg, schließt sich wieder der Kreis.
Ein wenig, auf jeden Fall. Die hat da eine schöne Zeit hier gehabt, auch wo sie sehr anerkannt war im Lyricus Pinto-Fach. Ja, stimmt. Also bei meiner ersten Premiere in Hamburg war sie dann auch hier natürlich. Ja. War leider mehr damit beschäftigt, ob sie wiedererkannt wird, als das, was ich geleistet habe. Aber das ist ein anderes Blatt. Aber dann muss ich sagen, mein maßgeblicher Lehrer war ein typischer Vocal Coach, wie die Amerikaner sagen. Und zwar Carl Davis, ein amerikanischer Pianist, ein wunderbarer Begleiter auch, einfach klanglich unglaublich toller Pianist. Und der hat mich so richtig an die Hand genommen. Also ich hatte teilweise dann bei Bozabalian 2 Stunden und beim Davis sowieso 2 Korrepetitionsstunden plus Bernhard. Jeden Tag morgens 1 Stunde Technik bei Carl Davis in seiner Bude in Feingen, Roar.
Reine Technik.
Du kommst nach Roar zu mir. Und in Roar oben, also manchmal morgens um 10 natürlich, ja, wir sind dann meistens zusammen Mittagessen gegangen und dann die Hochschule, dann ging es weiter. Und in Roar gab es erstmal mindestens 20 Minuten Videos damals noch, logischerweise mit großen Sängern.
Wichtig ja. aber, oder?
Oh ja. ja, und das hat mich irrsinnig geprägt, vor allem Verdi-Baritöne. In erster Linie eigentlich. Wir haben natürlich auch ständig Björling geguckt ja. und alles Mögliche an Tenören, was man sich so als Vorbild nehmen kann. Aber unglaublich viel Robert Merrill, Bastianini, Warren, so die ganze Palette rauf und runter. Ja. Und einfach um bei mir, weil ich kam wirklich von einem sehr hohen Tenor, auch mhm. einfach technisch, es war ein bisschen hätte in eine Sackgasse weitergehen können. Man musste wirklich schauen, wie öffnet man die Stimme mehr zum Körper hin, wie findet man eine andere Balance, damit der Körper wachsen kann. Ja? Und da war das für mich einfach, diese sinnliche, körperlichen Klänge zu erleben, zu ertasten, war für mich einfach die beste Schule.
Und ich finde es auch einfach so wichtig, als junger Sänger, man muss die großen Namen, die großen Sänger vor allem, man muss sie kennen. Ja. Man braucht diese Vorbilder. Und ich bin immer wieder leicht erschrocken, wenn ich merke bei vielen jungen Kollegen, dass das Interesse gar nicht da ist, eben weil es niemand geweckt hat. Nein, und wenn du mir sagst, dass dein Lehrer da so einen Wert drauf gelegt hat, ich kann das nur begrüßen.
Ja, und ich glaube ja auch, das liegt auch wieder ein bisschen, obwohl wir ja auch mit unseren Medienmöglichkeiten heute wunderbar auch an die alten Sänger rankommen, aber vornehmlich kriegt man natürlich eine Trepko und Co. an, ja, und nicht, dass die nichts sagen könnten mit ihrem Singen, das meine ich nicht, aber da liegt natürlich noch eine ganz andere Tradition davor, ja, die vielleicht, wage ich jetzt mal vorsichtig zu behaupten, noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Ja,
ja, eben weil die Umstände anders waren. Richtig. Und weil eben auch nicht so viel Unwichtiges im Vordergrund stand, wie manchmal
Richtig.
Leider
und heute. Weil die Wahrnehmung eine andere war. Heute ja. ist diese visuelle Wahrnehmung ist 10-mal wichtiger ja. als damals. Ja? Nicht, dass ich wahrscheinlich heute einschlafen würde, wenn ich an der Met eine Aufführung von 58 sehen würde. Also ich schlafe auch heute an der Met ein, wenn ich eine Aufführung sehe.
Das ist dann aber dein
persönliches Das ist mein Problem. Das Problem haben andere nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Also ich glaube schon. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, auch wenn man dann die lange Geschichte einer Tradition auch dann nachvollziehen kann und auch auf sich reflektieren kann. Ja.
Wie war dann dein Weg von dem Studium in den Beruf? War das ganz sacht? Also ging das nahtlos über? War es ein Kampf? Gab es Vorsingmarathon oder haben die Agenturen dir geholfen? Ging das für dich, wie du es dir gewünscht hast?
Ich kann gar nicht sagen, es ging einfach so. Ich glaube, ich habe nur ein Vorsing gemacht.
Das war Oper Köln?
Das war Opernstudio Köln, weil meine damalige Freundin, heutige oder schon länger meine Frau, Nathalie Karl, die hat einen Anfängervertrag bekommen im Ensemble und die hatten auch ein Opernstudio. Das war ein Wechsel damals, der Hampe, ne? Mhm, richtig, Hampe ging ja. und Krämer kam. Günter Krämer, der schon Schauspielchef vorher in Köln war, hat dann auch die Oper übernommen und dann habe ich da fürs Opernstudio vorgesungen und die wollten mich sofort und dann war das so gebongt. Ich war eigentlich noch, war nie in der Opernschule, ich kam gar nicht so weit und habe dann aber schon, ich hatte schon vor diesem Engagement, hatte ich schon einmal Zauberflöte in so einer Off-Produktion in Reutlingen gesungen, was irgendwie toll war, auch mit einem guten Regisseur und habe da auch schon viel mitgenommen und dann hatte ich eben noch die Idee, vielleicht so ein Jahr nach Amerika zu gehen, aber das war eigentlich, nachdem ich schon den Vertrag hatte. Ah, ja, habe auch vor der Liedklasse noch vorgesungen, die haben mich auch genommen, weil das war mir wichtig in Stuttgart, auch weil der Richter wirklich ein ganz toller Lehrer war, der Konrad Richter, noch ist, denke ich, ab und zu unterrichtet er bestimmt noch. Und aber dann war ich erstmal weg und in Amerika habe ich auch Zauberflöte gesungen. Das war ein irres Erlebnis. Diese wahnwitzige Fabrik in Bloomington, Indiana School of Music. Und da habe ich dann für Tamino vorgesungen mit 36 anderen Taminos. Das musst du dir mal geben, an der Hochschule. Völlig crazy. Ja. Und gibt es wahrscheinlich heute noch im September, gibt es immer 4 Tage lang Vorsingen. Und da dürfen alle, die selber denken, dass sie für eine Rolle in Frage kommen, beziehungsweise der Lehrer denkt, dass sie für eine Rolle in Frage kommen, dürfen vorsingen. Und jeder hat 3 Minuten und 15 Sekunden und dann muss er wieder runter von der Bühne. Und das habe ich dann bekommen.
Ist es
habe ich Zauberflöte dort auf Englisch gemacht. Übrigens, Pamina war Simone Nold. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Simone erinnerst. Und Simone war auch eine Schwäbin, wie ich, war meine Pamina in Bloomington.
Sehr lustig. Süß.
Ja. Und, aber dann war das irgendwann, mein Lehrer war dann auch krank drüben. Ich war bei so einem kubanischen Tenor Carlos Montané und irgendwie hatte ich da auch genug gelernt und so. Und dann bin ich früher zurück und habe dann noch ein Semester Liedklasse gemacht. Aber wie gesagt, alles unter dem Bewusstsein, dass ich dann ab Herbst 95, 96 in Köln zu tun habe.
Und bist du auch dort dann direkt in dein gewünschtes Fach eingestiegen oder war es auch erstmal mit den ganzen Wurzeln, hast du alles mitgenommen?
Ja, also es war beides. Es war, wir hatten eine eigene Produktion von Così fan tutte, habe ich dann zum ersten Mal, ich muss sagen, meinen ersten Belmonte habe ich dann im Herbst quasi mit Einstieg in Köln gemacht und zwar in Treviso, das ging über meine Agentur Kühnli damals, die damals noch ganz gut mit Italien verbunden waren. Und Sultan Peschko, der damals, glaube ich, Chef in Düsseldorf war, hat dirigiert und die haben mich genommen dafür. Und das war irgendwie ganz toll, die Partie mal zu machen. Und so Cornelia Götz, wir sprachen neulich darüber, die ich natürlich später dann wieder als in der Konstellation getroffen habe. Die hat auch ihre erste Konstanze dort ausprobiert. Jedenfalls ging es dann in Köln los, da habe ich Così dann gelernt, aber auch viele Kleinrollen gemacht. Und ganz witzig ist, meine erste Rolle sollte sein, der Vorsänger in Eugen und Jägen. Ja, so. Und was ich nicht wusste, also als Studiomitglied, und wir wurden, klar, die wollten uns einsetzen und wir haben auch immer ein bisschen Geld gekriegt, wenn wir auf der Bühne waren, aber was ich natürlich nicht wusste, war mir einfach nicht klar, dass das natürlich normalerweise ein Chorsoli ist.
Ja, ja.
Jetzt pass auf. Und dann komme ich also zu meiner ersten Vorstellung und es ist ja da di da di da di da di da 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 di da. Nicht mehr und nicht weniger als das und das zwei, drei Mal.
Dann setzt schon der Chor ein.
Genau, dann setzt der Chor ein und bla. So. Jedenfalls kurz vor meinem Einsatz, ich war scheiße aufgeregt, ja, kurz vor meinem Einsatz räuspert sich der gesamte Herrenchor hinter mir. Wirklich. Also diese Ärsche, ich kann es leider anders nicht sagen, selbst hier mit dem Mikrofon vor mir. Also so habe ich das natürlich empfunden. Die haben sich geräuspert und ich dachte, scheiße, wie soll ich hier jetzt meine paar Töne rausbringen? Und hinterher hat mir dann der Chorleiter gesagt, so dieser erste Sprung war leider zu tief. Dann sage ich, okay, gut, tut mir leid. Aber da wurde ich dann sehr schnell abgezogen, weil dann glaube ich der Opernleiter doch der Leitung doch klar, vielleicht geben wir das wieder im Chor schon, weil dann der Konflikt weg ist. Und dann wurde ich trainiert auf Ersten Priester in der Zauberflöte.
Ah, den hast du auch noch mitgemacht?
Den habe ich mitgemacht. Und dann kam eine super Chance, da habe ich auch wieder eigentlich nur Glück gehabt. Also, es kam, ich erzähle von zwei Chancen in meiner ersten Spielzeit in Köln. Die erste war, dass man einen Kollegen ausgewechselt hat in einer Offenbach-Einakter-Produktion. Und zwar habe ich gecovert als junger Kerl. Meine Frau hat die Hauptrolle gesungen und unter anderem war Toni Blankenheim, den man vielleicht hier aus Hamburg eben noch kennt. Der hat damals schon nichts mehr gesehen, glaube ich. Natalie musste ihn immer auf die Bühne führen. Es war aber eine herrliche Type. Was haben wir gelacht? Und also es gab zwei Offenbach-Einakter und da war ich dann plötzlich in der Premiere drin. Ja, beim Salon Pitzelberger und Bataclan. Ja. Und das kam dann im Schauspielhaus raus und war ein Riesenerfolg. Die Kölner mochten es wahnsinnig und wir sind dann später ins Opernhaus. Und dann, das war die erste große Chance, ja. Plötzlich war ich da irgendwie der neue Nachwuchsmann. Dann sollte mein erster Priester kommen. Auch wieder was, nur kurz nebenbei. Ohne den Faden zu verlieren. Was da ganz toll war, war auch wiederum das Ensemble-Theater, wir sprachen drüber, dass man irgendwie so wunderbare ältere Kollegen hatte, die einfach einen blitzsauberen Dialog sprechen können, die damit umgehen können, die das setzen können, die sprechen können, die verständlich sind, die ein Timing dafür haben. Klaus Bruch war der zweite Priester, damals ein ganz toller Kollege, wunderbarer Mensch. Und habe ich viel gelernt. Aber jetzt kommt es zum ersten Priester. Und was war? Ich bekomme den Anruf von meiner Operndirektorin, Frau Röschner. Sagt, Matthias, denkst du, du könntest morgen dann statt dem ersten Priester den Tamino singen? Also der Klassiker.
Ja.
Klassiker. Und dann sage ich, ja. Klar,
der saß natürlich schon.
Ne? Der saß einigermaßen. Ja. Und ich hatte ja die Proben verfolgt. Ja, ich kannte ja irgendwie so. Und dann mit dem Mut der Jugend sozusagen und mit dem bisschen einfach mit dem Draufgängertum auch zu sagen, ja klar, habe ich das dann gemacht und ab da war ich dann auch Tamino.
Und das war alles noch in der Opernstudiozeit?
Alles in der Opernstudiozeit. Ja, ich habe dann im Opernstudio habe ich mehr verdient als später dann im ersten Ensemblevertrag.
Das kenne ich, das kenne ich. Eben weil man ja extra bezahlt wird noch für die Bühneneinsätze. Das ging vielen Kollegen so. Und bist dann aber auch relativ schnell wieder in die Selbstständigkeit gegangen. War das eine bewusste Entscheidung oder hat es sich so ergeben?
Ganz und gar nicht. Das war eine riesen Auseinandersetzung damals und für mich sehr schwer. Mein Gott, ich war Ende 20. Und zwar hatte ich in der Zwischenzeit auch dann ein paar erfolglosere Vorsingen dann gemacht. Einmal für die KOB, für eine COSI, dann in Dresden zunächst. Übrigens, das war auch ein irrsinniges Vorsingen, wo ich denke, wie kann man einem jungen Sänger sowas antun? Wie kann man einem Sänger überhaupt sowas antun? Ich kam da also rein und das war der Aufbau von einer Fidelio-Produktion. Und vor mir war so ein Stacheldrahtzaun.
Die berühmte Miliz-Inszenierung,
die es heute noch gibt.
Die gibt es heute noch.
Ist bestimmt eine tolle Inszenierung.
Ja, aber natürlich bestimmt nicht schön zum Vorsingen.
Pass auf, und wir kommen da raus, also nicht nur ich, haben ja nur andere vorgesungen und ich sollte Belmonte vorsingen und und dann wurden wir angeleuchtet, wirklich mit zwei Doppelscheinwerfern durch einen Stacheldraht der Inszenierung durch. Ja. Kannst du dir das vorstellen?
Ich kenne die Inszenierung, ich kann es
mir vorstellen. Und dann kam aus dem Off, ja, Hackling, schön, dass Sie da sind und so. Und ja, was wollen Sie denn mal singen und so? Und ich dachte, das kann ich wohl nicht wahr sein. Und dann sang ich irgendwie Konstanze, Konstanze.
Durch den Maschendrahtzaun.
Durch den Maschendrahtzaun. Es hat nicht geklappt. Aber.
Schlag dann, am Maschendrahtzaun.
Genau, dann jetzt, und jetzt, das ist auch wieder eine ganz glückliche Fügung, muss ich sagen. Ich war ja dann schon in der Zwischenzeit, Ende der Spielzeit 96, 97, hier in Hamburg in den Falstaff eingesprungen. Zwei Wochen vor der Premiere. Da habe ich Marco Arturo Marelli kennengelernt und wir mochten uns sofort. Und der hat mich dann für Dresden für eine Uraufführung empfohlen. Und plötzlich war der Weg offen in Dresden. Und ich war dann mit dieser Thomas Chatterton-Sache dabei. Sehr spannendes Stück. Matthias Pinscher hat die Musik geschrieben. Hans-Henny Jahn noch. Ich glaube, er ist gerade in der Zeit gestorben. War gestorben dann. War eine ganz tolle Arbeit. Bestimmt nicht leicht anzuschauen. Ich sage immer, wir haben regelmäßig die Touristenbusse aus der Semperoper gespielt.
Ja, ja, das kenne ich auch.
Ja. Aber es war auch eine ganz wertvolle Arbeit für mich. Und, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, war in der Zwischenzeit auch Stuttgart mit der Entführung gewesen.
Ja? Die berühmte Neuenfeld-Inszenierung.
Genau, die jetzt gerade wieder
aufgewärmt wurde.
Als Relikt, als bahnbrechende Produktion an der Wiener Staatsoper neu ins Programm genommen wurde, neu gearbeitet wurde auch. Und also insofern war ich da natürlich irgendwie prima aufgestellt und damals war es auch immer noch klar, wenn man sich für eine Saison verpflichtet, dann kommt garantiert die nächste Saison auch. Es sei denn, man war wirklich einfach nicht tragbar. Logisch, ja. Aber es war nicht so, Gott sei Dank. Und so hatte ich natürlich auch für Köln Termine, die ich eigentlich schon unterschrieben hatte. Und eigentlich meine Agentur auch mit den Kölnern besprochen hatte. Jetzt gab es in Köln im Wechsel, to make a long story short, ich habe richtig Ärger mit Köln gekriegt. Wurde dann zum Krämer zitiert und der mir dann also offerierte, also entweder du sagst Stuttgart und Dresden ab oder du musst aus dem Vertrag raus. Und da gab es überhaupt nichts mehr zu reden drüber. Also nicht, es ging um ein paar Urlaubstage. Ich sollte Nacht in Venedig machen mit Christoph Loy und Gianni Schicchi, da hätte ich mich natürlich in der wunderbaren Willi Decker-Inszenierung von Köln, da habe ich mich, das hat mich echt gewurmt, weil diesen Rinuccio hätte ich unglaublich gern gemacht. Ja. Wahrscheinlich schon wohlwissend damals, dass das italienische Fach mir nicht so oft zugetragen werden wird. Und dann war also der Konflikt da und die ging nicht runter. Und dann habe ich damals schon natürlich überlegt, habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich aus dem Vertrag raus. Und dann, das war wirklich so, dann hat er mich gezwungen, dann noch ein paar tausend Mark zu bezahlen.
Tatsächlich.
Um da rauszukommen.
Ja. Hast du es jemals bereut oder war es gut so, wie es gekommen ist?
Es war sehr traurig für mich, weil ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Köln war ein super Anfängerhaus, weil du hast auch, wir sprachen vorher off Mikro drüber, wie sehr also wie sehr eine Akustik einem auch helfen kann. Ja. Ja. Oh, ja. In Köln ist manchmal durch diese Breite des Hauses ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu überakustisch. Also man muss der Stimme sehr bewusst Richtung geben, damit man gut übers Orchester kommt. Aber du hast dich immer wohlgefühlt auf der Bühne. Also es gab kein einziges Bühnenbild, wo ich dachte, scheiße, ich höre mich nicht oder ich bin nicht bei mir oder sowas. Ja. Ja? Insofern war das auch unglaublich schön, dort anzufangen, weil du nie diese Probleme gespürt hast. Ja? Also ich hätte mich gerne in Köln weiterentwickelt. Absolut, das war nicht das Problem.
Und du hast doch schon angesprochen, das italienische Fach kam dann. Heutzutage wird man dich natürlich nicht mehr so damit verknüpfen, aber du hast die ganzen Italiener gesungen. Alfredo, Duca, das kam
ja,
alles.
Ja, ne? Nee, Duca war eine ganz früh in Baden-Baden in dem kleinen Haus da. Das war auch mehr so eine Off-Produktion von dem Baden-Badener, von dem Philharmonischen Orchester dort. Aber das kam dann nie wieder. Ja, und das kann man nicht sagen. Ich habe wirklich im Grunde, ich hätte vielleicht noch ein paar Sachen noch mehr gesungen, wenn ich länger in Köln gewesen wäre. Das glaube ich schon.
Ja. Aber fehlt dir diese Facette?
Ehrlich gesagt, oder? Ich habe oft drüber nachgedacht. Ich glaube, mittlerweile, so wie ich heute drüber nachdenke, würde ich sagen, nee, es fehlt mir eigentlich nicht. Ich finde ein paar Verdi-Rollen natürlich unglaublich reizvoll.
Da ist ja nach wie vor auch noch einiges offen, sicherlich.
Klar, ne? Ja. Ich meine, da kann schon, wenn ich die richtigen Menschen erwische, die mir da sowas, die mich darin sehen können und dann das Konzept stimmt und so weiter, klar. Aber zum Beispiel sowas wie Maskenball oder sowas, das finde ich eine ganz spannende Partie, einfach weil das auch psychologisch unglaublich interessant ist. Wohingegen finde ich die Puccini-Charaktere dann doch eher ein bisschen plumper daherkommen. Ja, ja. Also nichts gegen Puccini.
Nee, aber als Figur natürlich.
Musik, aber so es ist natürlich dieser Naturalismus, der ist für mich eher nicht so reizvoll.
Ja, gerade für dich als Darsteller, der nun wirklich auch diesen Sinn hat für die nächste Ebene.
Ja, ich fände es dann auch irgendwann in meinem Werdegang, ich fände es einfach unglaublich langweilig, auch weil ich es wahrscheinlich nicht so kann, gebe ich offen zu, einfach nur dastehen und zu behaupten, ich habe eine schöne Stimme oder so. Also es fiel mir dann schon auf, auch in der Wiederholung so meiner Stammpartien. Ich kann mich erinnern an eine Zauberflötenserie an der Wiener Staatsoper, in einer Marelli-Produktion, aber schon natürlich runtergenudelt zum die 110. Und ich glaube, ich habe 110, 111, 112 gesungen. Und wie das so ist, man trifft sich anderthalb Tage dort in Wien, wie das halt dort so gepflegt wird oder eben nicht gepflegt wird, ungepflegt wird. Ja. Und dann macht man halt Zauberflöte und der Laden ist eh meistens rappelvoll. Und verstehst du das?
Ja, natürlich.
Und dann stehe ich da und ja, oder auch in New York ging es mir dann auch so, ja, und dann war das auch noch mein Debüt und ich habe mich so unwohl gefühlt. Da schaute ich, weißt du, dann das war so Julie Taymor, das sah aus wie König der Löwen, das ja auch am Broadway inszeniert hat. Und dann, ich weiß noch, ich habe einen Horror gekriegt, ich blickte in mein Gesicht in der Maske und ich war so japanisch und alles, mein Gesicht war zugekleistert mit Make-up und ich guck in den Spiegel und ich habe einen Schock gekriegt.
Hast dich nicht erkannt.
Ich habe gesagt, scheiße, jetzt bin ich in diesem Riesenhaus, wo man mich sowieso kaum sieht. Und dann habe ich nicht mal mein eigenes Gesicht. Ja. Ich habe nicht mal die Ausdrucksmöglichkeiten meines Gesichts mehr. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und was soll ich denn machen? Was soll ich hier? Nur Töne abliefern? Das ist nicht mein Auftrag. Sorry. Das können andere machen. Und die können das viel besser als ich. Ja. Und das war auch so, also New York war da, das war 2009, das war auch... Das war wirklich ein Turning Point. Erstens dachte ich, es ist mir egal, wo ich singe. Das war der Punkt, wo ich sage, ach, jetzt war ich da mal, okay. Ich muss es nicht haben, es liest sich nett. Wir wissen alle, dass es sich nett liest. Aber es hat eigentlich von meinem Bewusstsein als Künstler, damit hat es nichts zu tun.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Also die Hausgröße, das Prestige des Hauses macht für dich nicht am Ende die künstlerische Qualität.
Ach, um Gottes Willen, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Nee. Darunter leidet man natürlich auch oft, ja? Wenn man dann auch, weil das natürlich schade ist, ja? Weil es schade ist, dass man zum Beispiel in Salzburg eine Produktion mitmacht, wo alle jubeln, alle finden es toll und man weiß eigentlich und kriegt es auch kolportiert, dass das Orchester nur 40% der Noten richtig spielt. oder so. Ja. Aber alle finden es großartig. Also darunter leide ich. Ja, man ist eben natürlich auch zu selten auf der anderen Seite, logischerweise, um vielleicht einen anderen Blick drauf zu haben. Ja. Ja. Wir sind halt
mittendrin dabei.
Mittendrin, ja. Aber das fällt mir, das, also ich habe mich zum Beispiel auch, auch was das angeht, ich habe irgendwann mal auch angefangen, mich wirklich nur auf das zu reduzieren, was ich mache. Ja. Weil nicht, dass ich immer was Gutes mache, um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber ich brauche für mich diesen Rückzugsort, ja, um so einzusteigen in die Dinge, wie ich es gerne möchte.
Ja. Ja, du kannst ja nicht nur die da draußen glücklich machen, du machst den Beruf ja auch, um dich glücklich zu machen. Es muss ja auch dein Anspruch sein, den du da erfüllst.
Ja, ne? klar.
Ja, also man kann ja nicht nur der Clown sein, der eben geschminkt rausgeht und dann für 3 Stunden die Show macht und das ist dann der Job, ne? Sehe ich ähnlich. Ja. Du warst lange Zeit festgelegt als der Mozart-Tenor. Du hast es gesagt. Tamino als Türöffner an allen großen Häusern. International. Belmonte, Ferrando bis hin zu Idomeneo. Was bedeutet dir Mozart?
Also Mozart, also im Grunde jemand, der mich heute wahrscheinlich in der Probe gehört hat oder gesehen hat, wird lachen, aber im Grunde fühle ich mich immer noch im Grunde als Mozart-Tenor. Ja, es ist immer noch meine, auf eine Art meine allererste Sprache. Ja. Auch wenn ich es, weil ich es nach wie vor faszinierend finde, wo Mozart bestimmt auch bahnbrechend war, einfach in der musikalischen, psychologischen Beleuchtung seiner Figuren. Und das hat mich einfach unglaublich begleitet. Auch die Auseinandersetzung damit. Und ich bin x-mal an Grenzen gestoßen. Auch wiederum, weil ich vielleicht dann, ich konnte mich nicht reduzieren. Ja? Ich konnte mich nicht einfach nur darauf reduzieren, zu gucken, dass ich immer einen guten Kopfstimmenübergang bekomme, damit es immer im Einklang ist. Weil ich wollte ja auch weiterkommen. Ich wollte ja meine Stimme auch weiterentwickeln. Ich wollte weiter bohren in meinen stimmlichen Möglichkeiten und auch in den inhaltlichen Möglichkeiten, die so eine Rolle bietet. Und da kommt man natürlich bei Mozart oftmals an eine Grenze, weil die Charaktere, bis auf Idomeneo würde ich sagen, der da viel mehr Abgründe natürlich bietet, weil die Charaktere da ganz schwer darzustellen sind, wenn man so denkt. Ja. Ja. Tamino hat noch diese Sturm- und Drang-Geschichte natürlich im Rezitativ, was natürlich ein Geschenk ist für jeden Tenor, der einfach mal ein bisschen was ausdrücken möchte. Ja? Ein Geschenk, wenn man in Nuancen gehen kann, wenn man situativ auch singen kann, wenn man in einen Zustand gerät, ja, von Emotionen und die auch formulieren kann, direkter formulieren kann über die geschriebene Note, über den Text. Ja? Ansonsten, ich meine, nimm mal den Belmonte, ich meine, der arme Kerl singt die ganze Zeit von irgendeiner Liebe, von der er im Grunde keine Ahnung hat. Ja, er hat keine Ahnung davon, es ist halt nur Konvention, ja. Und natürlich ist es spannend, gegen eine Konvention anzugehen, aber wenn der arme Kerl 4 Arien lang mit der Konvention schwimmt, bis die Frau ihn endlich erlöst und sagt, du, Liebe ist der Tod, ja, ja. Und ihm plötzlich die Augen aufgehen im Duett. Das ist wirklich darstellerisch tierisch anstrengend. Genau. Und sängerisch sowieso ist eh das Schwerste bei Monte, finde ich. Ja. Weil alles ist so auf dem Präsentierteller, was der da so singt. Selbst im Quartett ist er auf dem Präsentierteller. Ja. Aber zurückgehend auf die Ausgangsfrage, ich glaube, durch diese Auseinandersetzung ist es natürlich auch für mich eine irrsinnig tolle Schule gewesen.
Aber dieser Mozart-Stempel, der hat dich nie gestört, oder? Dass du so ein bisschen festgelegt warst.
Naja, er hat mich nicht so gestört, glaube ich, weil ich immer auch zum Beispiel immer für Uraufführungen in Frage kam. Und das hat mich dann immer auch befreit davon, weil so schwer Uraufführungen sind, sie sind natürlich befreiend, indem sie, also stimmlich auch anspruchsvoll, also extrem oftmals, einfach in der Amplitude, im Umfang, den man leisten muss und so weiter, auch teilweise gegen schrecklich laute Orchester, ja, und so weiter. Es ist ja, aber das hat mich natürlich in dem Sinne befreit, weil es keine Vorbilder gibt, weil du etwas kreierst, ja, zusammen natürlich mit Regisseur, mit Dirigent, mit Komponist teilweise auch, aber du hast eine gewisse Freiheit, und die habe ich auch immer sehr genossen bei solchen Projekten. Auch die Erkenntnis oder die Erfahrung zu machen, falsch sein zu dürfen, weil es einfach gar nicht richtig geht, ja, weil das quasi nicht machbar ist, ja. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also immer zu erkennen, dass alles, was wir tun, jedes Mal einfach ein verdammter Versuch ist, etwas richtig zu machen. Das ist auch eine tolle Schule, weißt du?
Ja. Du hast es ja schon erwähnt, du hast viele Uraufführungen gesungen, aber generell spielt die neue Musik ein großes Thema in deinem Lebenslauf. Du hast Opern gesungen von Riem, Reimann, Zimmermann, Britten, Berg. Ist das eine Herzensangelegenheit, auch diese Seite?
So primär kann ich nicht sagen, dass jetzt programmatisch oder dass ich denke, dass dafür muss man sich einsetzen oder so. Das kann ich nicht sagen. Ich bin damit einfach konfrontiert worden, auch wiederum durch, eigentlich auch natürlich durch die Sache mit Chatterton in Dresden und mit Marelli, und dann saß Gérard Mortier drin und dann war das Nächste, was ich machte, war eine Uraufführung von Berlioz. Da habe ich Silva Camprillà kennengelernt, mit dem ich auch natürlich jetzt in letzter Zeit wieder oft gearbeitet habe. Und die haben alle, irgendwie alle hatten die behauptet, ich kann sowas. Also es war wirklich so ein bisschen, ich habe kein absolutes Gehör, ich bin nicht, also per se von dieser Form des natürlichen Könnens prädestiniert, das zu tun. Aber ich konnte immer damit umgehen, ich konnte mir das einverleiben, ja. Und ich glaube, das gepaart natürlich, und das will man natürlich bei der modernen Musik auch, man braucht Leute, die auch einen unbändigen Willen haben, etwas darzustellen. Das ist auch sehr wichtig, ja. Und das in der Kombination hat mich, glaube ich, auch für diese Sachen immer wieder interessant gemacht für den Betrieb. Und so kam das eigentlich. Aber es war kein bewusstes, ich finde das so toll oder so, ja. Ich habe das wirklich gelernt, toll zu finden, im Grunde, ja.
Wir haben es schon erwähnt, oder du hast es schon angedeutet, deine Ehefrau ist die Sopranistin Nathalie Karl. Ich nehme an, zwei Opernsänger haben sich nicht an der Supermarktkasse kennengelernt, sondern ganz klischee-mäßig bei der Arbeit. Magst du uns mal sehen, wie das bei euch war?
Wir haben uns im Studium kennengelernt. Gleich, ja, sie war auch bei der Bossa Balian, und da haben wir uns kennengelernt und fanden uns relativ schnell attraktiv, aber gegenseitig, aber es brauchte so ein bisschen hin und her, bis wir dann zum ersten Mal zusammenkamen. Dann gab es das Glück eben, wir haben zusammen zum Beispiel auch in Weikersheim Falstaff gemacht, Fenton und Nanetta, dann auch in Köln haben wir das gemacht. Also das mit Köln war natürlich dann so ein Glücksfall, dass wir da weiter gemeinsam gehen konnten. Dann haben wir uns mal zwischendrin getrennt, auch als ich von Köln wegging, das kam so zusammen, und dann kamen wir aber wieder zusammen, also es war so ein bisschen, und haben dann irgendwann mal geheiratet. Und es ist, glaube ich, was uns verbindet bis heute. Leider kommt es natürlich mittlerweile immer zu kurz, also wir haben schon ewig auch keine Opernproduktion mehr zusammen gemacht, ab und zu eben unsere Konzerte mit Operette, Tonfilm, Schlager etc. Aber im Grunde, jedes Mal, wenn wir zusammen singen, merken wir eigentlich so richtig, was uns tiefgründig, mittlerweile verbindet uns natürlich recht viel mit zwei Kindern und was weiß ich alles, gelebtes Leben. Aber das ist etwas, glaube ich, da spüren wir beide, ich kann, glaube ich, auch für Sie sprechen, einfach diese unglaublich tiefe Zuneigung zueinander, die durch das Singen, durch die Musik gekommen ist.
Also das konntet ihr auf der Bühne auch wirklich positiv ausleben.
Ja, ja, eigentlich ja. Also wir sind unglaublich gern zusammen auf der Bühne. Ja. Ja. Sie, ich glaube, sie wundert sich manchmal mittlerweile über mich, weil ich so irgendwie mich alles traue. Ja. Dann schüttelt sie den Kopf und weiß nicht so richtig, ob sie lachen oder heulen soll. Aber, aber alles mit großer Freude, das einfach gemeinsam zu tun. Gell? Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger mit ihr geworden, weil sie so viel unterrichtet seit den letzten 10 Jahren oder immer wieder und eben konstant unterrichtet und sich dann natürlich auch anders reindenkt jetzt. Ne? Und dann fällt es ihr, glaube ich, manchmal schwerer zu akzeptieren, wie ich mich so ausprobiere und wie ich eben meine Art habe, für mich auszubalancieren, stimmlicher Art und Weise. Und das fällt ihr manchmal einfach aus diesem Lehrerblick heraus etwas schwerer.
Aber könnt ihr euch offen kritisieren? Seid ihr da ganz pur?
Ja, also wir konnten das früher wahrscheinlich auf eine Art besser. Ach, wir können das auch heute noch. Ja. Ich finde nur, es braucht... Verstehst du, und das kennst du auch oder das kennt ihr auch, wir sind so in den Abläufen drin und wir wissen, da müssen wir auf den Punkt kommen, dazwischen ist es vielleicht nicht so wichtig, da kann man sich das auch leisten, ein bisschen rumzusuchen, ja, sich das einzuteilen. Und ich habe natürlich oftmals, wenn ich mich zu Hause irgendwie mit Musik beschäftige, habe ich keine Lust hier auf 150% stramm zu stehen und zu singen, habe ich einfach, weil ich weiß, ich kann mir das aneignen in einer anderen Art und Weise, ja, weil ich einfach weiß, wenn ich Noten lernen muss, wenn ich das ertaste, habe ich mein System für mich entwickelt, wie das für mich funktioniert, wie ich dann einfach dieses analytische Vorgehen. Ja? Ich habe eine ganz analytische Art, mir zum Beispiel eine neue Partie anzueignen. Ja? Und da sitze ich halt dann vor dem Flügel und singe so vor mich hin. Ja? Und wenn sie natürlich da in dem Moment irgendwas zu mir sagt, das ist natürlich ein No-Go. Ja, sehr logisch. Aber das kann man sich ja... Also im besten Sinne schaffen wir es immer zu sagen, Nathalie, jetzt wäre es toll, wenn du für mich mal eine halbe Stunde Zeit hast, ja. Weil nach wie vor ist sie natürlich für mich die beste Kritikerin, die ich mir nur vorstellen kann. Ja. Ja. Sie ist meine beste, weil wir uns so lange kennen. Ja. Sie weiß, wie ich klingen auch immer noch klingen soll, ja, weil das ist auch etwas, das möchte ich auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man seine Grundstimme, sein Grundtimbre nie im Leben verliert.
Da sagst du was, ja.
Weil ich habe so viele Kollegen erlebt, die urplötzlich die Kehle runterschlucken, ja. Und dann klingen sie völlig anders und singen noch 5 Jahre und sind fertig. Aber gut, hoffentlich haben sie noch ein bisschen gut Geld verdient in der Zeit, weil sie dann plötzlich zum Heldentenor geworden sind oder sonst irgendetwas, ich weiß nicht. Aber im Grunde halte ich das für vollkommen falsch. Ja. Und dafür ist natürlich jemand, der dich so lange kennt, Gold wert.
Ja. Ja. Aber das finde ich auch bei dir. Das ist genau, wie du sagst, das wendest du auch bei dir an. Also eben, wenn ich jetzt deinen Eisenstein höre, der Tamino, der ist noch da. Und das ist schön, dass du eben nicht ein neues Fach und man muss das Alte verleugnen, man muss sich da irgendwie anpassen. Nein, das macht die Stimme automatisch und trotzdem kommt der Kern, die Seele durch. Und ich denke auch, das ist der Weg. Anders geht es nicht.
Finde ich auch.
Ja. Ja. Wir haben gesagt, du probst wahnsinnig gern. Du bist ein Darsteller mit Leib und Seele. Welche Regisseure haben dich da nachhaltig geprägt? Mit wem bist du da auf einer Wellenlänge?
Naja, also da gab's einige. Zunächst muss ich schon auch sagen, der Krämer mit dieser Ästhetik und mit oftmals eben diese Idee von Spannungsaufbau auch zwischen den Personen auch über eine große Reichweite einfach zu eine Spannung zu halten auf der Bühne, eine bewusste Spannung zu erzeugen. Das fand ich am Anfang schon sehr spannend, aber auch ein bisschen einseitig, ja. Und dann mit Marelli, das war auch toll, weil er auch so ein Ästhet ist und mit ihm habe ich wirklich unglaublich gern und auch viel gelernt, vor allem bei diesem Chatterton, weil das Schauspieler ist eine riesen Herausforderung war. Ich hab ja eine Doppelrolle gehabt und so und das war wirklich einfach eine ganz intensive Zeit. Da habe ich viel mitgenommen und dann kam natürlich der Neuenfels, also zwischendrin vor dem Chatterton war ja die Entführung in der gleichen Spielzeit, aber davor und mit Neuenfels auch natürlich in der Kombination mit Mozart, das war für mich eine Offenbarung. Es war einfach diese Psychologisierung auch in den Bildern, die er entwirft, dieses einfach die Konstanze, um einen Apfel rumsingen zu lassen oder den reintragen zu lassen und das ein Bild zu halten und über den Gefühlszustand dieser Versuchung zurück und halte ich mich, also da in der ersten Arie von Konstanze, das war einfach für mich, ich dachte, ja, mehr braucht es eigentlich gar nicht.
Also da hat sich was für dich geöffnet.
Ja, ich dachte, Wahnsinn. Und natürlich verbunden auch mit der, also auch wiederum mit einer, verbunden damit auch mit dieser Loslösung von diesem, also das pure Singen benutzen, aber gleichzeitig über diese psychologischen Leinwände, die geöffnet wurden, gleichsam das Singen zu erhöhen, ja, und weiterzuführen. Ein Theater, Musiktheaterstück zu durchdringen, das war für mich faszinierend. Ja.
Wir nennen keine Namen, aber gab es auch negative Erlebnisse, wo du auch gesagt hast, die Zusammenarbeit muss ich beenden oder das geht so gegen meine Prinzipien?
Nee, nicht so etwas, aber einfach von der Menschlichkeit her.
Ja.
Also nicht, ich habe mich immer, klar, manchmal weißt du nach einer Woche, dass nichts mehr passiert. Ja.
Aber da macht man halt mit.
Aber da machst du mit und dann findest du doch immer einen Weg, dich mit deinem eigenen Sein einzubringen und irgendwann deine Räume zu schaffen, sozusagen. Aber so auf dieser persönlichen Ebene gab es schon Momente, wo ich dachte, also eigentlich will ich mir das nicht antun. Ich habe da auch eigentlich kaum Grenzen, ehrlich gesagt. Ja, also mir ist es dann auch, ich bin da auch auf der Art auch ziemlich uneitel. Ja, mir ist es auch meistens egal, was mir angezogen wird. Ich freue mich, also verstehst du, es muss einfach inhaltlich stimmen. Ja, alles andere ist mir Schnurz. Ja, es muss stimmen. Es muss für den Charakter stimmen und für die Sache stimmen. Und dann bin ich da ja auch, es hat mich ab und zu mal Überwindung gekostet, logisch. Ich weiß noch, wie ich mit Melanie Diener in einem Schlammbad landete bei Reigen in Stuttgart. Und ich nur so in einer Badehose, sie im Badeanzug und mit einer Bademütze auf. Und wir haben uns mit Schlamm voll beschmiert. Ich meine, das muss man schon mögen. Aber irgendwann hatten wir echt den Riesenspaß damit. Was soll ich sagen?
Du hast dich ja eben auch fachmäßig, rollenmäßig sehr weit vorgewagt, Experimente gemacht. Hast du dich auch mal gegen Rollen gewehrt? Wo dann eben, du hast gesagt, den Parsifal eben, da hast du einmal klar und deutlich gesagt, nein. Gab es sonst auch Leute, die in dir Sachen gesehen haben, die du so gar nicht in dir gesehen hast?
Sachen, wo ich jetzt, nee. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie mir endlich mal noch den Hoffmann wiedergeben oder sowas. Ja.
Den hast du aber gesungen.
Den habe ich gesungen, ja. Und oder so, ja. Also das hat mich schon traurig gemacht. Und als das dann auch bei uns im Haus kam in Stuttgart, in der Marthaler Inszenierung. Und es war halt anders geplant. Ich meine, man versteht es ja, wenn man den Betrieb kennt, weiß man ja auch, wie das dann manchmal zustande kommt und warum und wieso. Aber sowas hat mich schon immer noch getroffen. Ja. Weil ich einfach denke, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Auch, das ist meine Rolle. Basta. Ja, und ihr wisst, was ich kann, ja, und was ich mache, ja. Aber sowas kommt vor, damit muss man leben. Aber jetzt, ich meine, die Uraufführungen sind natürlich immer auch ein Wagnis, was das angeht. Ich denke an Riem damals mit Dionysos in Salzburg, da kamen dann die letzten Noten 2 Wochen nach Probenbeginn und das war im Grunde, also mehr oder weniger fast unsingbare Charaktergeschichten plötzlich vorher, war so lyrisch mit Power. Auch schon hoch, aber da waren dann auf, keine Ahnung, in 45 Takten oder in 50 Takten waren 26 hohe A's und B's und was weiß ich und da sowas. Ja, das bringt dann natürlich eine Grenze, ja. Und also da braucht man dann eine Weile, bis man es wieder als positive Herausforderung
lieben lernt.
Ja, genau, richtig. Aber ich war dann sehr irgendwann wahnwitzig versöhnt, weil es kam ja dann zweimal, also was einem ja selten vorkommt, dass man eine Uraufführung macht, die dann nochmal zweimal weiter, unter anderem auch in Berlin.
Und die Arbeit hat sich gelohnt.
Ja, genau, und das war auch toll, ja, wenn man dann auch spürt, wie man mit so etwas wachsen kann.
Oh, ja.
Einmal habe ich mich weit rausgelehnt, damals als die Deutsche Oper sagte, Mensch, probier doch mal bei uns den Fliegenden Holländer aus und so, den Erik zum ersten Mal. Hab dann natürlich auch damals den Leopold Hager, mit dem ich in der Zeit viel gemacht habe, den Dirigenten gefragt, dem ich auch sehr vertraute und so. Und er sagt, ach, probier's doch mal aus. Ja, wenn du bei deinem lyrischen Singen bleibst damit, dann kannst du das machen? Dann war es in der Tat aber sehr schwierig, weil ich auch etwas sehr krank hatte, einfach eine Mordserkältung bis kurz vor der Premiere und habe dann wirklich in der ersten Serie, muss ich sagen, vielleicht von 6 Vorstellungen hatte ich bei 2 wirklich das Gefühl, ich habe das gut erwischt. Mhm. Und so gab es schon einfach Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, puff.
Hätte nicht sein müssen.
Ja, oder hätte mit mehr Ruhe sein können, ja. Liebe der Danae war auch eine Riesenherausforderung. Ja. Mhm. Es ist dann ganz gut gelungen, aber trotzdem, da hätte ich gern mehr. Aber das war auch wiederum die Zeit, wo ich einfach ein bisschen auch zu sehr meinem Weg des verschiedenen Repertoires gefolgt war, ja, wo ich da ein bisschen zu unruhig unterwegs war. Und auch irgendwann kommt man ja, das kennst du auch, mit dem Lernen kaum mehr hinterher. Man muss das ja alles lernen. Ja.
Auch einteilen, wann lernst du
man
was?
Muss es, ja. Genau, man muss sich einteilen lernen. Und da habe ich Jimmy Mahoney zum ersten Mal gemacht in Köln. Super Rolle natürlich. Mhm. Ich bin auch mit Brecht Weil groß geworden in meiner Theater-AG. Das war auch so eine Sache, ja, die mir unglaublich im Herzen lag. Dann habe ich Pierre Bezukhov in War and Peace, Krieg und Frieden, Prokofjew gemacht, in einer Superproduktion in Köln mit Nicolas Brieger. Das war auch eine super schöne Arbeit, aber auch natürlich eine Herausforderung. Die Russen würden das nur mit dem Spinto besetzen. Ja, ja, so. Und was gab es noch in der Zeit? Also viel Verschiedenes auch. Ja. Ja. Ach, ein bisschen Katja Kabanova, den Kudriash zwar nur, aber trotzdem plötzlich Tschechisch. Das ist ja auch, das muss mir alles irgendwie. Also da habe ich mich schon so ein bisschen in der Zeit, das war so zwischen 2009 bis 11, 12, da habe ich mich schon so ein bisschen
ausprobiert.
Ja. Und aber daraus resultierte vielleicht auch zu sagen, okay, wenn ich das so weitermachen möchte, und ich möchte es so weitermachen mit der Intensität, wie ich schon sagte, dann brauche ich einen Gegenpol. Ja. Dann brauche ich auch einen Ort, wo ich weiß, die Leute kennen mich. Ja. Ja, und die Leute geben mir auch dadurch eine gewisse Geborgenheit.
Ja, es ist eine Sicherheit, so eine Heimatbühne, so ein geschützter Raum.
Ja, das ist schön. Und ich habe eben dann auch oft genug erlebt, wie andere Leute sich da wenn plötzlich die Karriere so einen Schub nimmt, dann innerhalb von 5 bis 10 Jahren einfach sich selbst beenden. Ja. Und das ist nicht schön. Einfach dramatisch, persönlich dramatisch, und so ist es nicht gedacht. Ja. Aber da bin ich, um auch auf einen Punkt zu kommen, was mich auch eine Zeit lang hat mich immer gewohnt, mein Gott, warum handeln die mich jetzt nicht immer so an absolut erster Stelle mit diesen Terminus und so? Und wie du ja schon sagtest, ich kann mich ja nicht beklagen, ich war ja irgendwie ziemlich überall damit, ja. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es gab mir die Freiheit, eben auch andere Dinge zu machen. Ja. Und wiederum auf die stimmliche Entwicklung zu kommen. Ich glaube, wenn ich zu festgefahren gewesen wäre, ja, also immer nur von einem Haus zum anderen mit der gleichen, ich glaube, ich hätte mich nicht so entwickelt. Ja, hätte dann nicht auch mal die Chance gehabt, was auch übrigens wichtig für mich war, eigentlich auch so ein bisschen, um aus dem Mozart-Griff rauszukommen, war dann wirklich natürlich auch die Onegin-Produktion an der Komischen Oper mit auf Deutsch zwar, aber mit Kirill Petrenko damals, ja, als er noch Chef war. Und das war für mich auch so, auch eine Wunschpartie für mich ever. Ja, klar, wer will dieses, das ist ja eine super Tenorpartie, um Gottes Willen, man stirbt und hat noch so eine tolle Szene. Und das war auch etwas, das hat für mich natürlich auch viel geöffnet, ja.
Aber so ein bisschen in die heldische Richtung, ist das noch angedacht?
Ach, weißt du, neulich dachte ich, ach, eigentlich könnte ich ja mal so ein Lohengrin singen. Und dann dachte ich, ach, das ist tolle Musik und das ist auch eine, ja, auch, aber...
Nur um des Singens willen wäre es dir dann auch zu
wenig. Nee, es ist mir einfach... Und da ist natürlich die Gefahr größer, dass man auch völlig allein gelassen wird von einem Regisseur, Regisseurin, die Gefahr ist sehr groß. Ja. Dann finde ich wiederum so einen wahnwitzigen, zerrissenen Kerl wie den Erik, den ich ja auch singe, jetzt auch wieder gemacht habe, letztes Spielzeug in der Wiederaufnahme in Stuttgart, ist natürlich dann irgendwie, da bin ich dann doch mehr zu Hause. Ja? Mhm. Weil da, es gibt dieses Manische drin, dieses wirklich an
ja, das ist eine Spielpartie.
Ja, ist ein Grenzgänger. Ja, das ist wirklich, der ist außer sich teilweise, ja. Und das finde ich dann natürlich irgendwie spannender.
Als einen Schwanenritter.
Als einen Schwanenritter. Natürlich würde ich vielleicht gerne mal so eine Gralserzählung singen. Ich weiß es nicht. Nee, da gibt's andere Dinge. Ja.
Ein weiteres wichtiges Genre, für das du dich einsetzt, ist die Operette. Ich kann mich erinnern, ich habe dich gesehen in Lyon als Caramello in der Nacht in Venedig. Und man merkt dieses Herzblut. Du hast ja eben auch zusammen mit deiner Frau eine ganz wundervolle CD aufgenommen, eines Konzertprogramms. Die ganze Welt ist himmelblau. Vor allem mit unbekannteren Stücken, gar nicht mal so die großen Gassenhauer, was ich ehrlich gesagt umso schöner finde. Wolltet ihr damit eine Lanze brechen? Wolltet ihr den Leuten zeigen, hier, das gibt es und das ist es wert, gespielt zu werden?
Ja, eigentlich schon, ja klar. Also es ist schon, aber das hängt bei uns, kommt bei uns beiden durch, wirklich einfach so eine Freude daran, auch einfach mit anderen Nuancen dieses Genre abzubilden. Ja, einfach zu sagen, Mensch, da ist ein wahnwitziger Textwitz drin, ja, der vielleicht manchmal ein bisschen Dada ist, aber durchaus seinen Reiz hat.
Ja.
Und vor allem, was man natürlich immer braucht, du brauchst eine unglaubliche Selbstironie. Du musst eigentlich neben dir stehen können und sagen, was war denn das jetzt gerade? Ja? Du musst dich immer wieder selbst wundern drüber, was du eigentlich gerade für ein Zeug von dir gibst. So. Und darin liegt, finde ich, auch sängerisch ein kolossaler Reiz. Ja? Weil es ist dieses Spiel mit Klängen, mit den Nuancen der Sprache, mit den vielfältigsten Ausdrucksmöglichkeiten, die die Sprache zusammen mit Musik hergeben kann. Deswegen sage ich ja immer, es ist, mein Gott, ob man jetzt ein Schubert-Lied singt oder ein Operettenlied, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Kein Wunder war Tauber ein berühmter Liedsänger. Sorry, das kommt nicht von ungefähr. Ja. Ja.
Und ich meine, wir wissen auch alle, es ist nichts schwieriger, als auf der Bühne komisch zu sein. Ne? Diese bewusste Einsetzen von Komik, was ja in der Operette eigentlich überlebenswichtig ist. Und also findest du auch, dass Operette eigentlich eine große Herausforderung ist?
Ja, sicher. Es ist einfach immer in dieser, auch immer mit dieser Überhöhung zu spielen, dass die nicht plump wird, dass die eben, wie du richtig sagtest, charmant bleibt, ja. Suffisant bleibt, ja, und immer wieder auch die Fragezeichen stellt, sozusagen, ja, und eigentlich dadurch auch dem Zuschauer immer wieder diesen Spiegel vorhält, ja, das ist eigentlich die große Kunst, die man entwickeln muss dafür, und das ist in der Tat einfach ganz schwierig zu treffen, ja, aber was ich auch daran liebe, es ist natürlich wie bei allem, was wir tun, aber es lebt auch von einer unglaublichen spontanen Energie, ja, von Reaktion, ja, von Bälle hin und her werfen, ja, das andere auch, um Gottes Willen, das haben wir auch in der Zauberflöte, das meine ich nicht, aber bei der Operette ist das auszuloten, dieses immer wiederkehrende Timing zu finden, ja, im richtigen Moment dich zu drehen und im richtigen Moment zu grinsen oder im richtigen Moment eben die Nuance zu setzen, das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Das ist einfach eine Feinarbeit. Ja.
Und wen wundert es bei deiner Vielseitigkeit? Auch der Liedgesang kommt bei dir nicht zu kurz. Du gibst immer mal wieder Liederabende.
Ja,
hast sogar einen szenischen Liederabend in Stuttgart mit der Winterreise gegeben. Also das ist auch ein Genre, was dich sehr fasziniert.
Ja, absolut. Ich meine, damit bin ich auch groß geworden. Das ist auch so eine erste Liebe natürlich, wie Mozart. Daran wurde man geschult, ja, so. Und deswegen, aber ich bin natürlich nie, ich konnte mich nie als Liedsänger verkaufen. Du kennst das, wie das halt so ist in unserem Betrieb. Ja. Es ist, wenige haben das Glück, beides gleichermaßen.
Leider geht nur entweder oder.
Genau. Ja. Und ich habe das oft versucht, auch mit großen Agenturen, die mehr Konzertagenturen, habe ich immer versucht, nimmt mich doch und dann macht nur die Schiene, das wollten sie alle nicht. Dann halt nicht. Aber ich habe mir immer, ich nehme mir immer raus, dann halt im kleineren Rahmen, zu Hause oder so, immer dann wieder auch einen Liederabend anzusetzen. Und die erste Winterreise, die ich, also Schubertsche Winterreise, habe ich zusammen mit einer ganz tollen Schauspielerin, der Katja Birkle, gemacht, die auch aus meinem Heimatort kommt, auch in der Theatergruppe war. Und die Katja hat dann Texte rausgesucht zur Winterreise von Jelinek. Gibt es einen Winterreisetext daraus und bis zum Moor-Monolog aus Schillers Räuber, ne, hat sie gesprochen und das eingeführt, hat auch überlappend in die Lieder reingesprochen, in die Pausenteile. Also es war unglaublich spannend. Wir haben einen Theaterraum kreiert, dort in so einem Kammermusiksaal, mit ganz wenig Mitteln, das liebe ich ja auch. Wenig
ganz pur. Liebe
ich. Wenig liebe ich. Ich denke immer, das finde ich zum Beispiel ein toller Hinweis an Theaterleiter, wenn sie Geld sparen wollen, sie sollen einfach mal einen Regisseur sagen, ich gebe dir, du kommst jetzt mit 25.000 Euro zurecht und machst mir hier ein Tristan oder keine Ahnung was. Das wäre mal sehr spannend, wäre ein sehr spannendes Projekt, mal sehen, was dabei rauskommen würde. Das nur nebenbei.
Und damit dir ja nicht langweilig wird, hast du auch noch eine Bluesband.
Ja, das ist natürlich.
Erzähl mal davon.
Ja, also die Bluesband-Geschichte, eigentlich kam die, erstens habe ich mein Gitarrenspiel seit einigen Jahren wiederentdeckt durch einen dänischen Baritonkollegen, Morten van Glasen aus Wien, der auch eigentlich ein Urrocker ist. Dann habe ich wieder angefangen und habe, ach, das macht so Spaß und das war dann so ein toller Ausgleich. Also man sitzt dann irgendwie in Mailand, während man Soldaten probt von Zimmermann und abends spielt man drei Akkorde und ist im Himmel. Ja, so.
Das braucht man dann wahrscheinlich.
Das war köstlich, es war einfach köstlich. Und so fing das an. Und dann war ich in München für Lulu und da hat dann so eine, quasi vom Orchester hat sich so eine kleine Band zusammen, die dann immer bei den Premierenfeiern spielen. Ja. Ja, bisschen mehr sophisticated wie wir, mit so einem Vibraphon und sehr schick, und aber haben das super gemacht, wirklich ganz toll. Und da dachte ich, das können wir doch in Stuttgart auch, verdammt nochmal. Und dann habe ich rumgefragt und plötzlich kam also der Kontrabassist, ein Kontrabassist aus dem Orchester spielt jetzt E-Bass.
Ja.
Einer der Perkussionisten, auch Back to the Roots, wieder zum Drumset. Mhm. Und ein Klarinettist, Michael Ratgeber vom Staatsorchester, spielt Saxophon und er spielt fantastisch, einfach jazzig ohne Ende. Und wir haben aus dieser Idee raus sind wir auf den Pfaden des Blues. Ja? Und nehmen uns alte Standards raus, die schon tausendmal gespielt wurden, aber von uns eben vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ja, auch mit unseren Möglichkeiten, auch sängerisch. Nathalie, meine Frau, macht auch mit. Eine ganze Horn-Section ist dazugekommen, wenn wir groß spielen. Unter anderem die Orchesterbürosleiterin Sonja spielt Bariton-Saxophon. Das hat sich erst vor ein paar Monaten rausgestellt, dass sie das kann. Aber ich gesagt, natürlich machst du mit.
Mit an Bord.
Also, so, ja. Und wir spielen das, was uns reingeht. Ein bisschen übergeordnet ist eben diese Blues-Soul-Richtung. Aretha Franklin-Nummern natürlich für Nathalie, ganz toll. Ein bisschen Clapton, ein bisschen alles, ja. Ein bisschen eben toll arrangiert auch für die Horns, ja. Ein bisschen Blood, Sweat and Tears, falls das jemand kennt. Das war eine Blues-Rock oder ich glaube, irgendwie gibt es die noch, eine fantastische Blues-Jazz-Rock-Formation aus den 70ern. Wahnsinnig gute Musiker und an denen arbeiten wir uns so ein bisschen ab.
Und du findest trotz deines vollen Terminkalenders immer mal wieder die Gelegenheit, diese Seite auch öffentlich auszuleben, ja?
Ja, also wir es läuft ja mehr oder weniger so an. Also 2018 zur Verabschiedung von Jossi Wieler, das war unsere Taufe, beim Fest.
Also so frisch ist das Projekt.
Haben wir gespielt, ja. Und dann hätten wir im letzten Sommer tatsächlich 4 oder 5 Auftritte gehabt, die dann eben Corona-bedingt auf 1 reduziert wurde.
Ja.
Ende Juli dann, Open Air. Und Jetzt, ja, also ich denke, ja, wir werden das etablieren können, auf jeden Fall. Also in unserem Umkreis natürlich. Ich strebe keine World Tour damit an, aber in unserem Umkreis, und jeder hat ja so seine Verbindungen, werden wir das Projekt auf jeden Fall weitertreiben bis in die Rente oder darüber hinaus.
Es sei dir gewünscht. Ja. Aber gibt es auch Leute, die dir diese Vielseitigkeit übel nehmen, die dann sagen, also Herr Kammersänger, wie können Sie nur? Gibt es das oder ist das also heutzutage kein Thema?
Du wirst immer auf Menschen treffen, die das nicht verstehen. Aber dafür muss ich dir ehrlich sagen, da würde ich jetzt auch nichts, also da bin ich zu alt. Also das sowas würde ich mir nicht mehr nehmen lassen. Aber natürlich stelle ich mir manchmal die Frage. Aber weißt du, zum Beispiel auch so ein Projekt wie letztes Jahr mit der Winterreise, das wurde mehr oder weniger bildhaft ja, illustriert oder kommentiert auch, ja. Nicht immer, sondern auch, das war eigentlich wie so eine eigene Bildschiene, die ablief, und Filmschnipsel von dem Videokünstler Arnold Mieke, ein ganz toller Typ, ein Holländer, wurde das gemacht, und natürlich konnten viele damit nichts anfangen. Mm. Aber ich fand es auch absurd, dann sagt ein Chorsänger zu mir, weil, also beim Lindenbaum lag ich dann unter so einer Holzbank, die halt da war, irgendwann mal, und dann sagt er, wie kann man nur beim Lindenbaum unter einer Holzbank liegen? Da dachte ich, wie blöd bist du? Ja. Also natürlich, ich meine, ob er jetzt unter einem Baum liegt oder unter einer Holzbank, ich meine, so weit weg ist das gar nicht. Ja. Ich meine, es ist Holz. Ja. Ja.
Vielleicht
und hinter mir sah man den Aufbau der Twin Towers. Mm. Ja. Mm. Also das fand ich unglaublich spannend. Einfach unterschiedliche Ebenen zusammenzubringen. Und das kann einen natürlich stören, das gebe ich zu, aber es kann einen auch tiefgründig nachdenklich machen.
Man kann sich darauf einlassen, absolut.
Ja, genau.
Und gucken, was macht das
mit. Und manch einer wird jetzt, weil jetzt soll ja Jesus Christ kommen, ich hoffe, dass es, je nachdem, was jetzt weiter beschlossen wird, aber ich werde im Februar, März in Stuttgart Jesus Christ Superstar machen.
Tatsächlich, ja. Am Opernhaus?
Ja, ich werde Jesus machen.
Ja, wie toll. Ja. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis. Da
schließt sich ja ein Kreis. Und ein bisschen garniert mit ein bisschen Avopert, was eigentlich toll zu Weber zumindest teilweise passt, ja. in diese Kreuzigungsszene und so. Also ich verrate nicht zu viel, aber das ist unser nächstes Projekt. Das ist quasi im Grunde mein Projekt an meinem Stammhaus, diese Spielzeit, weil alles andere konnte man nicht machen. Ja. Ja.
Drücken wir die Daumen, dass das stattfindet. Ja. Das wäre ja spannend.
Ja.
Bist du unterrichtend unterwegs? Du hast schon gesagt, deine Frau ist seit 10 Jahren gut dabei. Ist es für dich auch ein Projekt für die Zukunft? Oder machst du es mitunter schon?
Ja, ich mache es mitunter schon. Ich habe ja auch so eine Art, als das Opernstudio, also mit der neuen Intendanz von Viktor Schoner, habe ich dann fürs Opernstudio so eine Art Schirmherrschaft übernommen und habe das so ein bisschen gecoacht und war mal bei den Endproben da oder so. Auch ein bisschen unterrichtet. Oder? Und das mache ich schon sehr gerne. Habe auch schon vorher mal unterrichtet, wenn jemand zu mir kam und sagt, Mensch, aber ich habe auch einen riesen Respekt davor, und ich weiß ganz, also auch von der Stuttgarter Musikhochschule haben sie mal gesagt, als eine große Professur frei war, komm, bewerb dich doch mal und so. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen zurückgeschreckt. Erstens, weil ich das Gefühl habe, ja, und darum, um dieses Gefühl muss ich gerade ein bisschen wegen Corona kämpfen, dass eigentlich noch so viel kommt, ja, und so viel Spannendes kommt. Also ich habe manchmal das Gefühl, jetzt habe ich eigentlich 25 Jahre super vorbereitet, damit ich jetzt so richtig in die Vollen gehen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, so richtig alles ausschöpfen.
Meine Stimme. Und dann ist man ausgebremst.
Gibt viel her. Ja, ich kann genau das, ich kann die Extreme ausloten, so wie ich das möchte. Toi, 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 ich hoffe, das bleibt so, ja, von den Möglichkeiten, die mir gegeben werden durch den Betrieb. Aber, also da stand dann immer für mich war ganz klar, mein Lehrer Karl hat gesagt, wenn du unterrichtest, unterschätzt es nicht, das ist ein anderer Beruf. Ja? Und ich glaube, er hat recht, weil nicht in der Sache, ja. Es geht um das Singen, es geht um das Darstellen und so weiter und so fort. Das ist klar, aber du bist in einem anderen Aggregatzustand. Du musst auf Menschen permanent eingehen, du musst die ausgleichen, du musst gut machen, wir manchmal auf der Bühne auch, ja, aber da ist es so direkt, und die wollen wirklich direkt was von dir, ja, und du bist denen auch verpflichtet, und da kommt der Haken, ja. Ich kann nicht irgendwie nur, weil es wirtschaftlich, pensionstechnisch opportun ist, jetzt mit Anfang 50 eine Professur annehmen, wenn ich eigentlich gar nicht für die Leute da sein kann. Punkt. Ja. Und das kann mir keiner erzählen, der versucht, zweigleisig zu fahren, dass er es wirklich hinkriegt. Sorry.
Ja, ja, absolut. Ja.
Das heißt, ich muss das irgendwann, es ist in meinem Kopf, aber irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen. Ja, aber du weißt auch, dass das, und das ist auch ein Hinderungsgrund, man darf auch nicht unterschätzen, wenn man in diesen Kosmos Hochschule geht, was das bedeutet. Oh, ja. Und wie viel alte Fäden, was du da alles auf dich nimmst. Da ist Konfliktpotenzial drin. Ja. Und das ist auch eine Aufgabe, darf man auch wiederum nicht unterschätzen. Das nimmt Kraft, das nimmt Zeit, das nimmt Verbindungen schaffen, das nimmt Austausch, alles Kommunikation, das muss alles funktionieren. Und das ist eine Riesenaufgabe.
Du hast noch wahnsinnig viel vor dir, du hast aber auch schon wahnsinnig viel auf dem Rücken. An Erfahrung, an Rollen, an Eindrücken. Bist du zufrieden mit dem, wie alles bis dato gekommen ist, gelaufen ist, was du erreicht hast? Ist der Weg so, wie du ihn dir als ganz junger Anfänger gewünscht hast?
Ach, ich weiß nicht, ob der Weg so gewünscht war. Ich kann nur sagen, der Weg war immer ein grundehrlicher Weg mit mir selbst, mit dem, was ich geben konnte. Und in dem Sinne unglaublich zufriedenstellend. Wobei ich auch jetzt noch Momente habe, wo ich ganz genau weiß, die Vorstellung 2001 in Führung, das war echt nicht gut. Oder keine Ahnung. Also ich habe, weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal beschäftigt mich das kolossal und dachte, mein Gott, was hast du da abgelegt? Oder was? Nee, bei mir ist es noch schlimmer. Ich kann mich an einzelne Töne erinnern.
Tatsächlich. Ja. Aber das kenne ich auch, ja.
Ja, wo ich denke, ach, jetzt sei mal ein bisschen großzügiger. Ja. Gell? So, aber es gibt wirklich Dinge, die bis heute an mir nagen oder immer wieder nagen dürfen. Ich lasse es ja auch zu, offensichtlich. Und das ist auch so ein Prinzip, glaube ich. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Auseinandersetzung mit diesem Beruf mich sehr viel innere und auch äußere körperliche Kraft kostet. Und was ich mir noch wünschen kann, ist, dass ich einfach weiterhin versuche, so klug zu sein, dass ich das immer wieder in einen guten Fluss bringe. Ja. Ja, und dass ich da einfach so lang wie möglich da rausschöpfen kann. Das ist einfach etwas, weil dann, glaube ich, wird man immer wieder was finden. Also man wird nicht ans Ende kommen, garantiert nicht.
Ich kann nur sagen, es ist ein großes Vergnügen, mit dir auf der Bühne zu stehen, auch von deinem ganzen Wissen, von deiner Kunst profitieren zu können, lernen zu können. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was noch kommt. Auch mal gucken, wo es mit unserer Fledermaus noch hingeht.
Ja,
wann wir die denn auch endlich mal so richtig ausleben können. Bleib gesund und vielen Dank für deine Zeit und das schöne Interview.
Ich danke dir für dieses schöne Interview. Herzlichen Dank.
Das war mein Interview mit dem Tenor Matthias Klink. Ausklingen lassen haben wir es mit Summertime, gespielt von Matthias Klink und seiner Bluesband Jab und hier auch wunderbar gesungen von seiner Ehefrau, der Sopranistin und sehr überzeugenden Soul-Sängerin Natalie Kahl. Freuen Sie sich auf viele weitere Podcast-Folgen demnächst und viele spannende Gäste. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Parlando.